Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hinter den Kulissen am Pornofilmset. Daran haben sich ja schon einige Filme versucht. Aber da scheinen noch Fragen offen zu sein. Morgen startet die Serie Adult Material auf dem Bezahlkanal TV Now.
Jungs, heiße Kassenschlampe in der Autowaschanlage macht mich so geil. Seht euch das an. Sorry. Ich starr dich an. Tut mir leid. Es ist nur, weil mein Freund dich voll anbetet. Ich glaub's einfach nicht. Du bist Jolene Dollar.
Wie gut ist dieser Spaß nur für Erwachsene gemacht? Das schauen wir uns genauer an. Hier im Kompressor. Herzlich willkommen dazu. Schriftart Calibri, Größe 10. So begrüßen mich und wahrscheinlich auch Sie seit 15 Jahren die Microsoft Office-Programme beim Öffnen. Diese Standardschrift soll nun im kommenden Jahr abgelöst werden. Und für die Nachfolge macht das Unternehmen 5 Vorschläge. Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena und Tenorite. So diese neuen Schriftarten, die angeregt werden. Es wird Feedback gesammelt und dann für eine Kandidatin entschieden. Für Experten auf diesem Gebiet wie Typograf Erik Spiekermann ein kleines Erdbeben. Ich grüße Sie.
Es ist kein Erdbeben. Im Gegenteil, das hätten die gerne.
Ach so?
Das ist von mir aus gesehen, das zittert noch nicht mal.
Na Moment mal, ich dachte, das ist eine wichtige Sache. Ist es nicht interessant und wichtig, welche Schrift da Microsoft Office standardmäßig vorgibt?
Ja, das sicherlich schon. Das ist ja immerhin eine Software mit Milliarden Usern. Also ich gehöre selten und unwillig dazu, weil ich bin natürlich Designer-Snob und arbeite auf einem Mac und habe wenig Microsoft. Aber es ist schon, insofern haben Sie recht, es ist sicherlich für viele Millionen Leute, wird es was ausmachen. Das ist aber von dem Angebot her, meine ich, ist das nur ein ganz kleines Zittern, weil das sind nicht die besten Schriften aller Zeiten, die Sie angeboten haben, sondern Sie orientieren sich an generischen Mustern und haben eine Gestaltungshöhe oder Tiefe von vielleicht 3%, also noch nicht mal Mehrwertsteuer.
Moment, das muss ich jetzt erstmal verstehen. Generische, also das müssen Sie nochmal erklären.
Naja, generisch, also das A ist ja generisch, das B ist generisch, das C ist generisch. Also das Alphabet hat ja relativ wenig Bandbreite. Wir können ja nicht mit den Schriften kommunizieren, die Ärzte auf ihre Rezepte schreiben, die ja bekanntlich keiner lesen kann, sondern bei Druckschriften, Satzschriften, Schriften, mit denen wir im zivilisierten Bereich kommunizieren, gibt es nicht viel Bandbreite. Mhm. Es gibt dünne und dicke und es gibt welche nach rechts geneigte und gerade stehen. Es gibt mit den kleinen Füßchen und an abschwellig. Aber im Prinzip muss es ja alles in einem kleinen Raum befinden, sonst würden wir es ja nicht lesen können. Und die haben sich nun auf Muster berufen, auf 5 generische Muster, die man eigentlich schon kennt. Also ist eine geometrische dabei, eine, die aussieht wie Aria, nur noch ein bisschen steifer, eine ein bisschen bewegter. Das sind alles Muster, die ich zumindest kenne, die in 5 verschiedene Richtungen gehen. Aber keine davon ist jetzt unbedingt viel besser als vorher. Keine ist wahnsinnig lesbar, keine ist wahnsinnig platzsparend. Alle sind relativ eng beieinander und das ist auch sicherlich Absicht. Denn Microsoft ist ja nicht dafür berühmt, dass sie Revolutionen verursacht auf dem Softwaremarkt.
Mensch, jetzt enttäuschen Sie mich aber noch ein bisschen, weil ich dachte ja schon, dass es ein Unterschied ist. Denn naja, Calibri, 15 Jahre, immer dasselbe, Routine und so. Und jetzt kommt mal was Frisches, was Neues.
Ja, das insofern schon. Ich finde auch schön, dass, also Calibri war ja, das waren ja 6 Schriften, die alle mit C anfangen. Und davon war zumindest eine hier in Berlin, allerdings von einem Holländer gestaltet, Luc de Groot. Und jetzt haben die sich immerhin einige sehr erfahrene und einige neuere Leute geholt, die das gemacht haben. Also das ist ja schon mal sehr klug, das nicht von irgendwelchen unbekannten internen Leuten machen zu lassen, sondern von nachgewiesenen Experten, die in diesem Falle allerdings, glaube ich, alle aus den Staaten kommen. Also aus den Vereinigten Staaten, meine ich. Mhm. Und es ist schon gut, dass sie das machen. Es ist auch gut, dass da ein bisschen frische Luft reinkommt. Nur ich bin, wie gesagt, über die Bandbreite etwas enttäuscht. Aber das kann man ja auch eigentlich voraussehen. Denn Leute, die mit Microsoft-Dokumenten arbeiten, wollen ja nicht gestalten. Die wollen ja nicht auffallen, sondern die wollen ja einfach nur kommunizieren. In den meisten Fällen ja auch auf sehr bürokratischem Wege. Also insofern ist das dann schon genau angemessen. Und angemessen ist ja nichts Schlechtes.
Da ist ja zu lesen, dass zum Beispiel Grandview sich an alten Eisenbahnschildern in Deutschland orientiert. Das hört sich doch schon ganz interessant an.
Die Schrift ist nun, muss ich sagen, also die einzige richtige Katastrophe davon. Das ist natürlich unsere DIN-Schrift, die wir auf allen Autobahnen, auf allen staatlichen Aussagen ja schon immer kennen, also auch Straßenschilder. Mhm. Die deutsche Industrienorm, die in der Tat aus alten Preußen noch kommt, also noch im 19. Jahrhundert und dann in den 20er Jahren festgelegt wurde. Und die ist auch leider wirklich ziemlich miserabel. Die haben also versucht, von der DIN wegzugehen. Und wenn man einen Standard nimmt und versucht, ihn zu unterwandern, also dann wird man schlechter. Weil die DIN kann man nicht besser machen, die ist perfekt.
Also dann höre ich schon mal raus, dass Grandview eben nicht Ihr Favorit ist aus dieser, wie Sie sagen, nee, ja,
das ist eine sogenannte Gurke. Das kann man auch nicht besser sagen. Das ist halt, wir fangen mal oben an. Bierstadt hat ja den wunderbaren Namen, offensichtlich nach einem, das ist zwar auch ein Ort, der irgendwo bei Wiesbaden, glaube ich, ist, im Taunus, aber es ist anscheinend nach einem Berg irgendwo in Colorado benannt. Der Kollege, der Steve Madison das gemacht hat, der wohnt da. Toller Name für uns, Bierstadt. Wer will keine Schrift haben, die Bierstadt heißt?
Großartig, ja.
Bierzelt fände ich noch besser, aber gibt es leider nicht. Die ist so, das ist ja der Aria-Nachfolger. Das ist die Schrift, die keinen Charakter hat und deswegen so viel Charakter hat, also so viel benutzt wird. Und die auch deswegen so weit verbreitet ist, weil sie so weit verbreitet ist. Also die kann man nicht nehmen. Und das ist der Nachfolger, noch ein bisschen steifer und sehr geschlossene Form. Ist nicht optimal lesbar, wird aber wahrscheinlich der neue Standard werden. Und dann gibt es eine unten, die heißt, die unterste mit T irgendwie.
Tenorite.
Jetzt. Ich habe es nicht im Kopf.
Ja, genau,
ja,
Tenorite.
Doch. Was ja auch ein Skigebiet ist in den Rocky Mountains. Die sieht so ein bisschen aus, als könnte das eine Alternative werden. Die beruht eigentlich auf einer geometrischen Form, also hat ein rundes O zum Beispiel. Das werden viele Leute mögen. Die hat also auch keinen Schatten, also keine Eigenschaften. Und dann gibt es wieder die mit SK.
Skeena, S-K-E-N-A, genau.
Ja, ich habe es leider nicht vor mir liegen. Das ist von einem Engländer, der aber in Vancouver in Kanada wohnt. Und die hat so ein bisschen Bewegung drin. Die ist ein bisschen, wie sagt man, humanistisch. Und die da darüber, die auch mit S anfängt, die ich auch nicht gemerkt habe. Seaford, ja. Die ist von einem Kollegen aus Boston, Tobias Ferrer Jones, einer meiner Lieblingsgestalter. Die ist ein bisschen vergurkt, also im Sinne, da sind ein paar Unregelmäßigkeiten drin. Das ist eine sehr lebendige Schrift. Daraus kann ich mir auch zum Beispiel in Zukunft Manuskripte vorstellen. Ich kriege ja viele Manuskripte, wenn ich Bücher gestalte, von Autoren. Und das ist lebendig, das mag man auch über 7, 8 Seiten lang lesen. Während die anderen sind eher sowas für Formulare und amtliche Vordrucke. Aber diese Seaford, das ist durchaus ein Fortschritt.
Dann wäre das also Ihre Wahl oder Ihr Favorit, wenn es eben bei dieser Auswahl bleibt. Vielen Dank, Erik Spiekermann. Ich glaube, mehr kann man zu diesen Schriften gar nicht sagen. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass auch diese Schriften kein Erdbeben bedeuten für einen Typografen. Nächstes Jahr ändert Microsoft seine Standardschrift für die Office-Palette. Die Auswahl läuft. Am Ende soll dann nach Feedback entschieden werden. Ich danke Ihnen, Herr Spiekermann.
Ja, aber immer gerne.
Gérard. 5 Jahre am Rockzipfel von Depardieu. Dieser Comic von Mathieu Sapin vor 3 Jahren mit intimen Einblicken in die exzessive Persönlichkeit Gérard Depardieus war ein Knaller. In Deutschland wie in Frankreich und auch anderswo. Jetzt legt er nach für sein neuestes Buch Comédie Française. Reisen ins Vorzimmer der Macht hat Sapin Emmanuel Macron und den Beginn seiner Präsidentschaft begleitet. Ob das ebenso großartige Szenen und Erkenntnisse enthält wie Gérard, das will ich jetzt von Christian Gasser erfahren. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Mathieu Sapin hatte ja schon mal einen späteren Präsidenten begleitet, Herr Gasser, François Hollande nämlich, dann den Schauspieler Depardieu eben, kehrt er also jetzt in sein angestammtes Gebiet zurück, die Politbühne, kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, ob es sein angestammtes Parkett ist. Also er hat verschiedene Genres, er macht auch Kinderbücher, er macht auch humoristische Sachen, aber bestimmt sind diese politischen Themen für ihn sehr, sehr wichtig. Er hat ja, wie Sie das angesprochen haben, auch schon mehrere Bücher über den vormaligen Präsidenten François Hollande geschrieben, eins über seine Wahlkampagne und das andere auch über seine Regierungszeit im Élysée-Palast, wo sich Sapin vor allem auf das Funktionieren dieses französischen Regierungssitzes konzentrierte. Das waren zwei Bücher, die einen cleveren, humorvollen Blick in die Kulissen der Politik warfen und in Frankreich zu sehr großen Erfolgen wurden. Das waren die Bücher, die noch vor Gérard Sapin berühmt machten in Frankreich, nicht nur in der Comicwelt, sondern auch in der Welt der Politik.
Wie kommt das eigentlich? Denn politische Analysen, das sind sie ja letztlich auch, erreichen sonst ja eher nicht so viele Leute.
Ich denke, das Spezielle an Sapins Reportagen sind, dass sein Fokus eigentlich nicht die Politik an sich ist, sondern die Mechanismen der Politik, die Mechanismen der Macht. Und das ist auch in Comédie Française so. Es ist eine Reportage über Politik und wie sie funktioniert und keine eigentliche politische Reportage. Also es ist keine Polizatire, es ist keine Reflexion von politischen Programmen, es ist keine Bewertung, kein Kommentar von Macrons Regierungsarbeit, sondern Sapin legt den Fokus auf die Mechanismen von Wahlkämpfen, von Regierungsarbeit, vom ganzen Umfeld und auch das Zusammenspielen von Politik und Medien. All das eigentlich, was sich hinter den Kulissen abspielt in den Vorzimmern der Macht.
Ja, die Vorzimmer sind es eben, so lautet ja auch der Untertitel dieser Graphic Novel Comédie Française. Heißt das, dass er eigentlich gar nicht so ganz nah rangekommen ist an Emmanuel Macron, sondern nur ins Vorzimmer?
Das ist tatsächlich so. Er wollte eigentlich ganz nahe an Macron herankommen, hat das dann aber nicht geschafft. Aber vielleicht müsste man dann ein bisschen weiter ausholen und sagen, dass Sapin nach zwei Büchern über François Hollande mit der Politik aufhören wollte. Aber es kam dann zu einer Begegnung mit Emmanuel Macron, die ihn sehr stark beschäftigt hat. Und das war während der Fernsehdebatte mit Marine Le Pen zwischen den beiden Urnengängen. Sapin hatte Macron nie zuvor getroffen, sie kannten sich also nicht, aber als Macron 10 Minuten vor dem Beginn der Debatte endlich in die Garderobe kommt, kommt er direkt auf Sapin zu, begrüßt ihn wie einen alten Bekannten, lobt seinen Comic über Gérard Depardieu und nach der Debatte stellt Macron Sapin seiner Entourage vor. Und das ist eine Begegnung, ein Moment, der Sapin zutiefst verwirrt. Er geht zu einem Freund, der Politjournalist ist, und der klärt ihn dann auf, ja, Macron habe ihn verführt. Ganz einfach. Und das war dann der Auslöser, warum Sapin wieder zurück zur Politik kehrte. Er wollte Macrons Charme verstehen, dieses Verführungsmechanismen in der Politik. Und deshalb suchte er eine möglichst große Nähe zu Emmanuel Macron, um ein Buch über den Präsidenten als Menschen zu machen. Und im Verlauf seiner Annäherungen merkt er, dass auch Macron ein vitales Interesse an einer Beziehung zu ihm, zu Sapin hat, weil Sapin kennt Gérard Depardieu. Und das ist eigentlich der komische Running Gag dieser ganzen Geschichte. Der Präsident möchte unbedingt dem Schauspieler vorgestellt werden, den er so verehrt.
Also dann gibt es ja im Grunde eine Kontinuität zwischen den beiden Comicbänden.
Ja, es gibt diese komische Kontinuität, weil plötzlich steht Sapin zwischen diesen zwei Alpha-Tieren. Er weiß ganz genau, dass Gérard Depardieu keinen Kontakt zu Macron will, aber Macron setzt ihn unter Druck, eben Depardieu mal einfach so anzurufen, um so zu einem Gespräch zu kommen. Das ist so ein gewisser Spannungsmoment in dieser ganzen Geschichte. Aber letztlich, wie Sie es ja schon angesprochen haben, bleibt Sapin in dieser Geschichte im Vorzimmer der Macht stecken. Er trifft Macron zwar wiederholt, begleitet ihn auch mehrmals auf Reisen im In- und Ausland, aber das ursprüngliche Buchprojekt über Macron als Menschen wird nicht abgesegnet und er kommt ihm nicht wirklich nahe zu persönlichen Gesprächen. Aber das ist an sich kein Problem, weil wir erfahren sehr viel anderes über Macron und sein enges Umfeld. Es ist eine Beobachtung, wie das so funktioniert mit Macron, seine Entourage, sein Hofstaat, die Höflinge, die Lobbyisten, wer ist dafür was zuständig, wer hat welche Macht, wer hat welchen Einfluss, wer spinnt welche Intrigen im Hintergrund, alles sehr subtil. Außerdem unterhält sich Sapin viel mit Journalisten und Fachleuten, die dann wiederum ihre An- und Einsichten und Informationen in seine Reportage einspeisen.
Ja, also wenn man den Comic aufschlägt, dann sieht man auch viele Szenen, die im 17. Jahrhundert stattfinden, die in Versailles spielt, also auch im Zentrum der Macht. Was hat das eigentlich damit auf sich?
Ja, das ist eigentlich diese historische Verknüpfung, die in meinen Augen das Buch wirklich interessant macht, weil in seiner Reportage aus den Vorzimmern der Macht geht Sapin von einem historischen Vorbild aus, von Jean Racine, dem klassischen Dramatiker des 17. Jahrhunderts. Der wandte sich mit 36 Jahren vom Theater ab, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, und wurde Höfling in Versailles. Er wurde der offizielle Biograf und Propagandist des Sonnenkönigs Louis XIV. Und das ist ein Rätsel in der Biografie dieses berühmten Mannes, das Sapin knacken möchte. Und so hüpft Sapin geschickt zwischen dem 17. und 21. Jahrhundert hin und her. Er verknüpft seine Bemühungen, in Macrons Umlaufbahn zu bleiben und Unabhängigkeit zu bewahren, mit Racines Leben und Wirken. Und daraus entsteht eine immer wieder verblüffende Reflexion über die Macht und ihren Hofstaat, über die Eigenschaften der Macht, über Intrigen, über, nicht zuletzt auch über die Neigung französischer Herrscher, sich mit Künstlern zu umgeben, und letztlich auch über die Anziehung der politischen Macht auf Künstler.
Sapins zeichnerischer Stil ist ja nach wie vor witzig dabei, karikaturistisch. Passt das eigentlich zum doch auch ja sehr ernsten Inhalt, gerade wenn es sich wirklich um Gegenwartspolitik und nicht nur um Rückschau handelt?
Der Inhalt wird auch mit sehr viel Humor vermittelt, vor allem durch die sehr sympathische Selbstironie von Mathieu Sapin. Er ist ja meistens das erste Opfer seiner satirischen Betrachtungen, auch zeichnerisch. Wir wissen alle, dass Emmanuel Macron nicht besonders groß gewachsen ist, aber Sapin ist immer mindestens einen Kopf kleiner als er. Und wie gesagt, Comédie Française ist nicht eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Macrons Politik. Es ist keine Satire der Regierung Macrons, es ist kein Kommentar über die Politik Macrons, sondern das überlässt Sapin anderen. Was ihn interessiert, ist eben die Reflexion der Mechanismen der Macht und ihre Verführungskraft. Und das macht er sehr gut, auch eben auf eine sehr witzige, sehr unterhaltsame Weise, die natürlich dann auch den Erfolg bei einem breiteren Publikum macht.
Also auf jeden Fall eine Empfehlung auch von Christian Gasser. Herzlichen Dank. Comédie Française, Reisen ins Vorzimmer der Macht von Mathieu Sapin, erscheint jetzt im Mai in der Übersetzung bei Reprodukt, kostet 24 Euro. Im Moment nur Vorbestellungen möglich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute findet zum 9. Mal der Internationale Tag des Jazz statt. Wegen der Pandemie wird er nur virtuell veranstaltet. Dazu gehören eine Podiumsdiskussion über die Frage, wie der Jazz-Welttag und die Kunst im Allgemeinen eine Antwort auf die derzeitige soziale Isolation sein können. Herzstück des Tages ist ein virtuelles globales Konzert von Herbie Hancock mit Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt, das ab 23 Uhr auf jazzday.com übertragen wird. Der vielfache Grammy- und Oscar-Preisträger Hancock fördert als UNESCO-Botschafter unter anderem den interkulturellen Dialog. Auf unesco.de und jazzday.com finden sich weitere Informationen zu den heutigen Online-Veranstaltungen. Das japanische Kaiserhaus verleiht einen seiner höchsten Orden an den deutschen Wissenschaftler Werner Pascha. Honoriert wird sein Einsatz für die deutsch-japanischen Beziehungen. Katrin Erdmann.
Der Orden ist die zweithöchste staatliche Auszeichnung Japans. Zur Begründung für die Auszeichnung an Werner Pascha hieß es, er habe sich besonders um den akademischen Austausch zwischen Deutschland und Japan bemüht. So rief er unter anderem eine Plattform für ostasiatische Unternehmen in Deutschland ins Leben. Noch heute ist Werner Pascha Vizepräsident des Japanisch-Deutschen Zentrums in Berlin und Vorstandsvorsitzender der Japanisch-Deutschen Stiftung zur Förderung der Kulturbeziehungen.
Werner Pascha ist emeritierter Professor der Universität Essen-Duisburg und war dort am Lehrstuhl für Ostasienwirtschaft tätig. Die Semperoper Dresden rechnet damit, dass wegen der Corona-Einschränkungen ein Spielbetrieb vor Publikum frühestens ab Juni möglich sein wird. Die für den 8. Mai geplante Premiere der Oper Capriccio von Richard Strauss kann nicht wie ursprünglich geplant stattfinden, sagte Intendant Peter Theiler der Deutschen Presseagentur. Man bereite darum nun die Aufzeichnung von Capriccio vor. Oper per Streaming ist für Theiler allerdings nur eine ergänzende Alternative. Man sei auf ein Spiel vor Publikum ausgerichtet und könne nicht einfach Fernsehen machen. Zudem sei die Anmietung von Technik sehr kostenintensiv. Eine professionelle Aufzeichnung schlage mit rund 150.000 Euro zu Buche. Die Tatortdarstellerin Christine Urspruch hat die mangelnde Gleichberechtigung und die schlechtere Bezahlung von Schauspielerinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen kritisiert. Außerdem würden die Frauen ab einem bestimmten Alter weniger Rollen geschrieben, sagte die 50-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Besserung sieht sie hingegen im Bereich der Regie. Dort würden nun häufiger Frauen auftauchen.
Porno. Das ist für die Frauen und Männer am Set vor allem eins. Routine, ja Langeweile. So zeigt es die Serie Adult Material, die morgen unter dem Titel Nur für Erwachsene auf TV Now startet.
Oh ja, meine Kontonummer. 894463. 12. April 1985. Oh ja. Was für ein Popshot?
Gesicht. Läuft noch. Okay, häng dich rein, Mann.
Tja, Bürokram erledigen, während man Sex hat, eingeübte Stellungen. Doch hinter dem ganzen physischen Einerlei steckt natürlich auch eine Geschichte. Und über die will ich mehr erfahren von Medienwissenschaftlerin Maren Hafke. Hallo.
Hallo.
Also was ist die Story von Adult Material?
Die Serie beginnt mit einem Arbeitstag im Leben von Hayley Burroughs, die unter dem Namen Jolene Dollar seit über 15 Jahren als Pornostar tätig ist im Mainstream-Porno-Genre. Sie ist also Sexarbeiterin und als solche sehr erfolgreich. Also Hayley lebt einen Mittelschichtsentwurf, sie ist verheiratet, dreifache Mutter, ihre Kinder besuchen Privatschulen. Hayley ist bei ihren Kolleginnen, bei ihren ArbeitgeberInnen respektiert und sie scheint diese verschiedenen Welten mit Selbstverständlichkeit, mit Kompetenz und Witz zu balancieren, sowie mit einer sehr pragmatischen Geschäftstüchtigkeit. Und diese Balance wird verunsichert, als eine neue Darstellerin das Set betritt, Amy, die ist noch im Teenageralter und zwar ungefähr so alt wie Hayleys älteste Tochter. Und diese Amy wird bei einem Dreh, so vermutet Hayley, zu einem Akt gedrängt, den zu performen sie eigentlich abgelehnt hatte. Und diese vermutete Grenzüberschreitung ist dann der Auflöser für eine Reihe von Eskalationen, die Hayleys Selbstverständlichkeit zunehmend in Frage stellen, indem sie dann Widersprüche, Traumata und Gewalt offenlegen und Hayley schließlich vor Gericht führen.
Das klingt ja dann doch düster und dramatisch entgegen dem, was wir eben gehört haben, was ja eher witzig war. Wie ist denn der Ton der Serie insgesamt?
Tatsächlich beginnt die Serie sehr lustig und sie behält auch in ihren dunkleren Kapiteln immer eine Nähe zum Absurden und zum Komischen. Es gibt also bei aller Schwere immer wieder große Momente der Leichtigkeit und das hat einen sehr trockenen Witz. Es ist sehr britisch. Und eine der Stärken von Adult Material ist nämlich, dass nie aus dem Blick gerät, dass es sich bei Sexarbeit ganz einfach um Arbeit handelt. Und vor allem darin wird zu Beginn auch der Humor gefunden. Gleich in der ersten Szene der Serie sehen wir zum Beispiel Haley sich selbst im Auto, in der Waschstraße, mit dem Handy bei einem vermeintlichen Orgasmus filmen, während sie mit der Hand, die dann nicht das Handy fixiert, ein Sandwich aus dem Blickfeld der Kamera hält, in das sie dann ganz unmittelbar nach dem letzten Stöhnen mit so einer großen Nebensächlichkeit hineinbeißt. Und auch am Pornoset lernen wir die Nähe dieser erotischen Inszenierung zum Banalen kennen, zum Alltäglichen. Wir erleben also diese Darstellerinnen als Profis, die, wie wir eben gehört haben, während des Drehs im Kopf ihre To-Do-Listen durchgehen, die Smalltalk machen, die mit bürokratischem Geschick über ihre Verträge verhandeln. Es ist also total klar, dass hier Normalität gezeigt wird. Und man kann der Serie ebenfalls anrechnen, dass diese genannten gewaltsamen Widersprüche, die im Laufe der dann zunehmend düsteren Geschichte thematisiert werden, jetzt nicht als Effekt einer irgendwie moralischen Verderbtheit der Protagonistin oder als eine inhärente Schmutzigkeit dieser Art von Arbeit gekennzeichnet werden, sondern als Effekt einfach von Machtverhältnissen, die sich eben normalisieren konnten. Und das ist auch wichtig, die auch nicht auf das Mainstream-Porno-Business beschränkt sind, sondern die Parallelen aufweisen und die vor allem auch direkte Kontinuitäten aufweisen zu ganz ähnlichen Machtverhältnissen in der respektablen bürgerlichen Gesellschaft, was dann auf ganz herzzerbrechende Weise zum Beispiel anhand eines sexuellen Übergriffs gezeigt wird, den Haleys Tochter erlebt durch einen Mitschüler aus gutem Hause.
Da wird es natürlich dann wirklich spannend, Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe, da denkt man natürlich auch gleich an die MeToo-Bewegung. Harvey Weinstein, thematisiert die Serie hier also feministische Positionen?
Sie bezieht sich auf jeden Fall darauf und sie bemüht sich dann in der relativen Kürze ihrer ja nur 4 Folgen, um ein vergleichsweise komplexes Bild ganz unterschiedlicher Positionen und heterogener Anliegen, die sich selbst als feministisch wahrnehmen. Haley zum Beispiel ist auf jeden Fall zu Beginn der Serie ein bisschen das, was man im US-amerikanischen Diskurs eine Girlboss-Feministin nennt. Das ist so ein Begriff, der für eine Version von Feminismus steht, die Befreiung und Ermächtigung vor allem mit dem Streben nach finanziellem Erfolg eng führt. Das heißt, mit einem individuellen Aufstieg in einer bestehenden, dann meinetwegen männlich dominierten Ordnung, mit der man sich irgendwie zum eigenen Vorteil arrangiert und die man reproduziert, also eher, dass man jetzt versuchen würde, sie zu ändern. Dass Haley ein Opfer ist desselben Pornosystems, das sie zu einer Gewinnerin macht und dass sie daran auch Täterin ist, das wird ihr erst im Gespräch mit ihrer Anwältin deutlich später, Stella, deren bürgerlich-liberaler Feminismus wiederum als blind dargestellt wird für die ökonomischen Zwänge, die Haleys Entscheidung informieren. Das heißt, es ist kompliziert, es ist auch messy, es geht auch nicht alles auf. Und trotz dieser Unterschiede wird dann Stella im Laufe der Serie von Haleys Gegnerin zu ihrer Vertrauten und Freundin und diese Frauenfreundschaft gehört zu den schönsten Teilen der bei allem Witz durchaus sehr harten und bisweilen zynischen Serie.
Ja, es hört sich aber alles sehr klug und durchdacht an, wie es, also ihr Fazit, lohnt sich das angucken?
Man muss auf jeden Fall sagen, dass diese Serie für Menschen, die Darstellungen sexueller Gewalt vermeiden möchten, nicht empfehlenswert ist. Also das ist nicht ratsam, das zu schauen, denn die Szenen sind explizit und hart. Und das wird durch den Humor der Serie auch nicht wirklich gemildert. Ich würde sagen, es wird eher verschärft. Vor allem die Schlusspointe, die ich hier nicht spoilern möchte, das ist eine Provokation, über deren Angemessenheit man auf jeden Fall streiten kann. Ansonsten kann man auf jeden Fall sagen, dass die Serie sehr gut gespielt ist, sehr unterhaltsam und sie ist, wie Sie sagen, ist wirklich nicht dumm. Deshalb wäre meine Empfehlung, überlegen Sie, was Sie sich zumuten möchten und proceed with caution.
Die vierteilige Miniserie Adult Material läuft ab morgen auf Deutsch an unter Nur für Erwachsene auf dem Pay-TV-Sender TV Now und das waren Infos dazu von Maren Hafke. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Sex im Alter. Da verziehen viele das Gesicht, auch heute noch. Dabei haben sich ja die Grenzen längst stark verschoben. Wer ist eigentlich alt? Und warum sollte man das Körperliche der Jugend überlassen? In Großbritannien gibt es da jetzt eine öffentliche Kampagne unter dem Titel Let's Talk the Joy of Later Life Sex. Also sprechen wir über die Freude am Sex im späteren Leben. Und zwar mit großflächigen Plakaten unter anderem, die wahrscheinlich auch nicht jedem zusagen. Unser Korrespondent in London, Robert Rotifer, hat sich das für uns angesehen. Hallo.
Ja, hallo. Hallo.
Also wie sieht diese Kampagne genau aus?
Ja, also einerseits sind das eben Anzeigen und Plakate, Memes natürlich auch, andererseits aber auch Filmchen, die sich online teilen lassen. Also von der Gestaltung her ist das alles sehr geschmackvoll. aber auch eher ungeschönt. Also am einfachsten ließ ich es wohl so vorstellen, dass man sagt, dass der berühmte Fotograf Rankin die Fotos und die Filme dieser Kampagne geschossen hat. Also dann kann man sich vorstellen, es entspricht seinem typischen Stil, schwarz-weiß vor weißem Hintergrund. Nackte Haut, unter anderem auch der Oberkörper einer Frau nach einer doppelten Mastektomie zum Beispiel, aber keine Geschlechtsteile. Wobei Rankin ja selbst auch schon Mitte 50 ist, also kommuniziert er schon auch auf Augenhöhe mit seinen Subjekten und fotografiert und gefilmt hat er nicht professionelle Modelle, sondern sozusagen echte Menschen. Und wie sich's gehört, auch noch unter Aufsicht eines professionellen Intimacy Coach, der also ihm überwacht, ob alle sich wohlfühlen. Und 5 Paare kommen davor, 3 davon sind weiß, 2 sind off-color, 4 sind heterosexuell, 1 ist schwul und 1 alleinstehende Frau. Und alle sprechen in diesen Kurzfilmen über ihr Sexualleben. Das allerdings, muss man sagen, nicht sehr explizit. Bis auf einen kleinen Moment im Film über Mark und Andrew, das schwule Paar, als der eine sagt, es gäbe wohl Momente, wo es nur darum geht, dass sich im Bett die Füße berühren und andere, wo man einander das Hirn wegbumst. Aber bis auf diese Beschreibung bleibt eigentlich alles schon sehr TV-Werbeblock-tauglich abstrakt. Also es gibt dann noch in der Anzeigenkampagne Slogans zu den Fotos von Rankin, also zum Beispiel, man ist nie zu alt für Spielzeug, steht neben dem Bild der alleinstehenden Frau, oder es dauert oft länger, wenn man älter wird. Brilliant, wunderbar. Neben dem Bild eines sich umarmenden Paars, wobei der Mann gerade sein Gesicht in der Halsgegend der Frau vergräbt und sie dabei so eine orgiastische Miene macht.
Also irgendwie hört sich an wie Kunst gemischt mit Pragmatismus und Ratgeber. Es klingt alles eher zahm, würde ich jetzt mal behaupten. Also um Provokation soll es jedenfalls nicht gehen.
Ja, glaube ich auch. Also obwohl schon allein das Ansprechen von Sexualität, wie Sie eh vorhin gesagt haben, im Alter natürlich für manche Leute das allein schon eine Provokation darstellt. Aber man sieht dieser Kampagne schon sehr an, dass sie von einer großen Werbeagentur, nämlich Ogilvy, gestaltet wurde. Relate, die Charity, die gemeinsam mit Ogilvy hinter der Kampagne steckt, die wollen, wie es so schön heißt, eine Konversation in Gang bringen. Und Relate kann man sich als eine sehr etablierte britische Wohltätigkeitsorganisation im alten Stil vorstellen. Also sogar Prinzessin Diana war mal eine Patronin von Relate. Das ist sicher keine radikale Organisation. Aber Amanda Major, also eine Psychosextherapeutin, die für Relate arbeitet, hat gemeint, viele ältere Paare driften in einen Zustand, wo es ihnen schwer falle, intim zu werden. Und da brauchen sie Hilfe dabei, darüber zu reden. Aber ich muss schon sagen, diese Kampagne wirkt schon auch so, als wäre sie nicht nur als Auslöser für diese Konversation gedacht, sondern auch vielleicht andere schwierige Themen dann anzulotsen. Also gleich neben dem Eintrag zu Let's Talk the Joy of Later Life Sex findet sich dabei zum Beispiel einer über Gaslighting, also diese Form von emotionalem Missbrauch, wo ein Partner dem oder der anderen ihre Wahrnehmung der Realität abspricht. Oder ein anderes Thema zum Beispiel, das da angesprochen wird, ist das Internet als Problem für Beziehungen, also das zunehmende Phänomen, dass eine Hälfte der Beziehung das Gefühl hat, seine andere Hälfte ans Internet bzw. an eine Online-Seitenbeziehung verloren zu haben oder zu verlieren. Also man darf annehmen, dass es bei dieser Kampagne auch darum geht, Menschen anzulocken, die noch größere Scheu hätten, sich mit anderen, vielleicht noch schwierigeren Themen an diese Charity zu wenden.
Das ist ja schon ganz schön komplex und ganz schön vielschichtig. Nun hat ja diese Boomer-Generation, die da offenbar angesprochen wird, in der Jugend selber ja eine Ära der teilweise sexuellen Befreiung auf jeden Fall verbracht. Auf jeden Fall eine Zeit, wo man gesagt hat, dass der Sex befreit sein sollte, sich freien sollte von bürgerlichen Konventionen. Sollte da also dann nicht die Enttabuisierung sich von selbst ergeben?
Ja, ist interessant. Also ich würde sagen, die Kampagne appelliert zumindest an das von Ihnen jetzt angesprochene Selbstverständnis dieser Generation, weil The Joy of Later Life Sex ist ja schon im Titel eine Anspielung auf The Joy of Sex. Das berühmte Aufklärungsbuch von Alex Comfort, das war in den 70er Jahren in jedem britischen Haushalt, zumindest in der Nachttischlade jedenfalls zu finden. Also es fühlt sich so an, als würde man sanft daran erinnert, dass man ja eigentlich einmal vielleicht als sexuell befreites Wesen sich gesehen haben mag, aber vielleicht später den Sinn dafür verloren hat. Aber der unterschwellige Ton ist schon, wie Sie sagen, weniger das Entdecken der eigenen Sexualität als die Ermutigung, positiv zur eigenen Sexualität und auch zu deren Wandel zu stehen. Und es geht aber natürlich eben nicht nur um das Innere von Beziehungen, sondern auch um die Beziehung der Außenwelt. zu sich, ja, also wie man von ihr repräsentiert wird oder sich eben von dieser Außenwelt unterrepräsentiert fühlt. Mhm. Und Relate zitiert da eine Meinungsumfrage, wonach in Großbritannien 2/3 aller über 65-Jährigen sagen, dass Sexualität in ihrer Altersgruppe in den Medien selten bis kaum präsent sei. Aber die wirklich interessante Zahl ist, dass nur 1/5 der Briten und Britinnen es okay findet, angeblich über Sex von Leuten über 60 überhaupt zu sprechen, und dass weniger als 10% der über 60-Jährigen glauben, dass es gesellschaftlich akzeptiert sei, über ihre Sexualität zu sprechen. Also das spricht schon dafür, dass diese Kampagne einen realen Zweck erfüllt. Aber einstweilen, würde ich sagen, hält sich das Echo, jetzt läuft das so eine Woche, ziemlich in Grenzen. Ich glaube ja, dass man noch eine Stufe gewagter hätte sein sollen, also nicht so zahm, wie Sie gerade vorhin gesagt haben. Mhm. Vielleicht auch negative Reaktionen hätte riskieren müssen, um einen größeren Effekt zu erzielen. Und als jetzt jemand, der selbst knapp, aber doch noch nicht ganz zu den Angesprochenen gehört, würde ich schon anmerken, dass in Zeiten der Pandemie ja auch gerade junge Menschen außerhalb von Beziehungen, festen Beziehungen beziehungsweise in getrennten Wohnsituationen in ihrem Sexualleben ganz massiv gelitten haben, während die meisten älteren Leute wenigstens während des Lockdowns intensiv Zeit miteinander verbringen konnten.
Eine britische Kampagne für den unverkrampfteren und akzeptierten Umgang mit Sex im Alter und eine spannende Analyse von Robert Rothefer aus London. Vielen Dank dafür.
Danke.